Ich begrüße Sie und beginne mit einem Veranstaltungshinweis, der allerdings zu kurz angesetzt ist und der mir dienen wird zu einer Reihe von Bemerkungen. Es gibt am Center for Teaching and Learning eine Vortragsreihe, die nennt sich Universität erneut durchdenken, Anspruch, Kontext, Relevanz. Das ist ein sehr hoch gesteckter Titel, möchte ich einmal vorsichtig anmerken. Und heute gibt es eine Veranstaltung in dieser Richtung. Das ist die Veranstaltung Say No to Corporate Universities für eine dekoloniale Praxis der Humanities. Und meine Aufmerksamkeit ist dadurch geschärft, dass ich dazu etwas sagen werde. Das ist ein bisschen schwierig dadurch, dass ich den Text des Vortrags erst gestern Abend bekommen habe, als ich Seminar hatte und halt in der Früh die Vorlesung vorbereiten musste. Das heißt, ich habe nicht sehr viel zu sagen. Das, was ich sage, wird sich aber beschäftigen mit dem, was wir hier auch besprechen, und von daher hoffe ich sozusagen ein bisschen eine Basis zu kriegen und umgekehrt ein bisschen einen Gewinn aus dieser Respondenz für unsere Veranstaltung. Wenn Sie sich nämlich einmal schon den Titel ansehen, also Nein sagen zum Wirtschaftseinfluss, zur Dominanz der großen Konzerne auf die über die Universitäten, dann ist es ganz offensichtlich, dass es da gemeinsame Züge gibt. Und wenn Sie sich die ersten ein, zwei Seiten des Referats von der Frau Brock oder Brock, werde ich erst hören, wie man das sagt, ansehen, würden Sie hören, dass sie ein Manifest geschrieben hat mit einer Reihe von anderen Kollegen, welches an entscheidenden Stellen sich überlappt mit Dingen, die ich Ihnen hier schon vorgetragen habe. Ihr Weg ist aber, abgesehen jetzt von diesen guten Absichten, die wir ihr und mir quasi zuschreiben wollen, ein etwas anderer. Sie sagt an mehrfachen Stellen, dass angesichts der Bedrohung, die sie als Bedrohung beschreibt, des akademischen Ideals eines selbstbestimmten, in einem eigenen Rhythmus gehenden, nicht von den Erfordernissen der Verwertbarkeit am Markt gesteuerten universitären Studium. Ausgehend davon kann es nicht darum gehen, alte idyllische Verhältnisse der Elite-Universität wiederherzustellen. Es ist ganz im Gegenteil so, dass die Exzellenzinitiativen, die internationalen Anstrengungen nach Benchmarks und so weiter eine Wiedereinführung eines klassischen Bildungsideals sind, dass sie als problematisch ansieht, und der Schritt, den sie tut, um von dort rauszukommen, ist etwas, was man dekoloniale Praxis nennt. Ich bin ein wenig erstaunt darüber, dass es dieses Wort gibt, aber es gibt es offensichtlich. Nach meinem Verständnis sozusagen spricht man von Entkolonialisierung oder Dekolonialisierung, und das wäre dekolonialisierte Praxis. Was eine dekoloniale Praxis ist, kann man sich irgendwie vorstellen, aber es ist sozusagen eine neue Wortschöpfung, die, würde ich mal vermuten, aus dem Englischen kommt, wo Colonial Studies eine wichtige Rolle spielen. Und der Punkt dieser dekolonialen Praxis ist jetzt zu sagen, nein, es geht nicht darum, gegen den Angriff der Betriebswirtschaftler und der Firmen die alte, weiße, männerbestimmte Universität aufrechtzuerhalten oder wiederherzustellen, sondern es geht darum, die Universität zu öffnen, sich bewusst zu öffnen, auch sozusagen gegenüber den Ländern des Südens, gegenüber Vorwürfen, dass das Wissensideal und das sozusagen Exzellenzideal alles Produkte sind, die an der Universität selber gehegt und gepflegt werden, und diese Produkte zu dekonstruieren im Hinblick auf eine solidarischere globale Situation. Das ist ganz allgemein gesprochen jetzt mal die Richtung, in die es geht. Und ich nenne es Ihnen deswegen, weil das in einem doch markanten Gegensatz zu dem ist, was ich Ihnen vorgetragen habe, und nehme es zum Anlass, also nicht vom Motiv her, aber von der Strategie her, nehme es zum Anlass, Sie nochmal daran zu erinnern, und werde das auch sagen, dann heute zum Mittag. Meine Strategie, den Herrn Wurai, gut, Sie erinnern sich, den Herrn Wurai sozusagen zu featuren, einen türkischen Immigranten, der noch immer gesprochen Deutsch spricht, gebrochen Deutsch spricht, dessen Frau praktisch gar nicht Deutsch spricht, war in einer gewissen Weise auch eine Geste in Richtung des Abbaus dieser Form von Elitenbildung, ein Hinweis darauf, dass das Thema Bildung eine Position hat, die man im Hinblick auf soziale Schichten diskutieren muss, die in der Regel keine Bildungszugänge haben. Die Pointe davon war aber sehr absichtlich anders gesetzt. Und die war so gesetzt, erinnern Sie sich, das hat gegipfelt in der Aussage von Herrn Wurai: den Namen Wurai kennt man jetzt in Recklinghausen oder wo immer das ist. Und das hat für mich bedeutet, einen Integrationsprozess von seiner Seite her in das gegebene Bildungssystem, und zwar genau unter Anerkennung dieses Bildungssystems als jemand, der in das Bildungssystem zwar selbst nicht hineingewachsen ist, der aber von der Entwicklung, von der Familienentwicklung her dieses Bildungssystem unterschreibt und unterstützt, und der sagt: Ich liebe Bildung. Das war meine Pointe und mein Ausweichen in den Bereich der Immigranten war gedacht als eine Geste, wo ich vermeiden wollte, mich selber so zu positionieren in der österreichischen Bildungsdiskussion, sondern ich habe mich sozusagen ein bisschen ausgeredet auf diese Erfahrung, um einen allgemeinen Punkt zu machen darüber, was im gegenwärtigen Bildungssystem offensichtliche Defizite und Angebote sind. Nun hat dieses Ausreden allerdings sozusagen auch so seine Beschränkungen und Schwierigkeiten, und was mittlerweile als ein Kommentar gekommen ist von Herrn Felber, hat sozusagen meine Ausredestrategie ein wenig ergänzt und konterkariert. Er hat es nämlich unternommen, für die österreichischen Verhältnisse das auszuformulieren, was das Problem der Bildung ist. Erinnern sich, also einen Entwurf zu machen, wie dieses Problem aussieht. Erinnern sich, ich hatte in der Diskussion von Herrn Wurai gesagt, die Grenzen verschwimmen im Rahmen der internen österreichischen Entwicklung, indem die Sozialdemokratie regierungsfähig geworden ist, Banker hervorbringt und Staatenlenker hervorbringt, die mehr oder weniger mit der industriellen Vereinigung auf einem gemeinsamen Niveau sind, ist es nicht mehr so einfach, diese Punkte so zu definieren, wie ich es beim Beispiel Ural gemacht habe. Der Beitrag von Felber weist darauf hin, dass man das in einer Weise durchaus noch immer so blank und einfach auch in Österreich sagen kann. Und dass es eine Frage nach wie vor, und zwar die letzte Frage des Klassenkampfs ist, um die es geht in der Diskussion von Bildung. Schauen Sie sich das an, ich lasse es einmal dabei bewenden. Sie finden die Diskussionsseite unter Aristoteles Diskussion. Die eine Sache, und das leitet mich jetzt dann gleich über zur nächsten einführenden Bemerkung. Da wird es auch jetzt noch gehen, um das aufzugreifen, was wir das letzte Mal ein bisschen über Wiki und freien Zugang zu überlegenen Forschungsresultaten gesagt haben. Ich habe mir anders als andere Leute das mögen, einen Spaß gemacht, dieses Wiki mit einem Anonym zu durchqueren, welches Anna ist, also mit einem Pseudonym zu durchqueren, was offensichtlich damit zusammenhängt, dass die unausgegorenen und unqualifizierten Forschungsresultate, die ich Ihnen hier vorstelle, nicht unter meinem Namen im Internet verbreitet werden sollten. Ende der witzigen Nebenbemerkung. Die zweite Sache betrifft also dieses allgemeine Thema der Zugänglichkeit von Überlegungen, von Texten im Rahmen des Wikis. Und ich habe mir aus zwei Gründen, erstens einmal, weil ich es nicht dokumentiert das letzte Mal eher ein bisschen kurz gesagt habe und es einen Anlass gibt, dass ein bisschen expliziter zu machen und zweitens, weil es uns einführt in die heutige Themenstellung, nämlich der Technologie des Austauschs von Informationen und damit auch von Forschungsresultaten, habe ich eine kleine Seite angelegt, die demonstriert, mit welchen Schwierigkeiten man es zu tun hat, wenn man quasi eine nicht-gated Community macht, eine offene Plattform, in der man nicht den Eintritt entsprechend hierarchisch kontrolliert. Die Schwierigkeit und das Problem, das ich produziert habe selber diese Woche, ist, dass unter dem Einfluss von einer ganzen Reihe von Fake-Anmeldungen und Beiträgen es mir passiert ist, dass ich auch eine, das musste irgendwann kommen, eine Anmeldung, die keine Fake-Anmeldung, sondern eine korrekte Anmeldung war, gleich wieder rausgeschmissen habe aus dem Wiki. Das ist halt einfach die Schwierigkeit in dieser Art von Situation. Und in dem Zusammenhang widme ich eine Seite der nicht existierenden Eliora Fake, um Ihnen zu zeigen, wie so etwas geht, im speziellen Fall vom Wiki. Der wichtige Punkt, um das zu erläutern, auch noch vom letzten Mal, der wichtige Punkt ist, dass wenn Sie hier diesen Eintrag haben, den ich aus den Logfiles des Webservers nehme, auf dem das Wiki läuft, dann haben Sie da eine ganze Menge von Informationen, die ich bin sozusagen durchaus mir auch bewusst, dass ich die Diskussion und die Bedenken gegen die Preisgabe von Informationen am Internet damit auch noch ein bisschen befördere und Argumente gegen diese Preisgabe bringe. Sie sehen hier, was ich in den Webserver-Logs finde, von 21.37 Uhr am 27. Oktober hat jemand von dieser Internetadresse aus, die Internetadresse ist zugeordnet einer englischen Provider, einem englischen Provider, der offensichtlich eben Webzugänge vergibt. Von dieser Internetadresse hat er um diese Zeit hat er normalerweise hat man da Suchanfrage, bringe mir diese und diese Seite. Das ist aber keine Suchanfrage, sondern das ist ein Kommando. Post heißt schicke hin. Es gibt ein Get-Kommando, da kommen wir gleich dazu. Und es gibt ein Post-Kommando. Und das Post-Kommando ist sozusagen ein Befehl, den man dem Webserver übergibt, er solle etwas tun. Und dieses Post-Kommando bezieht sich auf philo.at, das ist die Maschine, auf der es läuft. Das ist der Pfad wiki index.php, das kennen Sie, und dann, letztes Mal schon erwähnt, nach dem Fragezeichen ein Kommando. Dieses Kommando sieht aus, der Titel, an den das Ganze sich wendet, ist Special User Login. Das ist eine Spezialseite des Wikis. Special sind die Spezialseiten und das User Login ist eine dieser Spezialseiten. Und das UND geht weiter im Befehl. Das ist der Typus dessen, was da passieren soll mit der User-Login-Seite, nämlich Sign-Up. Wenn Sie sich dieses Kommando umgesetzt in eine von uns gebräuchliche Website anschauen, dann kriegen Sie diese Seite. Das ist hier auf Deutsch übersetzt, Special User-Login Type Sign-Up. Das heißt, was der Anfragende zurückkriegt, ist, wenn er über das Webinterface geht, kriegt er das, aber in Wirklichkeit steckt da natürlich dahinter HTML-Code, da braucht man keine Webseite, um mit dem weiter umzugehen. Wenn Sie hier was eintragen, dann schaut es zwar sozusagen sehr schön greifbar und so weiter aus, eine weitere Ebene drunter ist es aber nicht. Ist es dem Server und dem ganzen Datenverkehr vollkommen egal, ob Sie da schöne Formulare oder Nicht-Formulare haben. Diese schöne grafische Oberfläche dient nur dazu, dass Sie in dem, was Sie dann zurückschreiben, wenn Sie sich anmelden, an den richtigen Stellen des HTML-Codes, der von Ihnen erzeugt wird, die richtigen Infos drinnen haben, nämlich ihre entsprechenden Daten, mit denen, oder hier die Anmeldung, das Benutzerkonto anlegen, die Daten, die dann dazu führen, dass der Webserver die Informationen weitergibt an die Datenbank, sodass ihr Wunsch erfüllt wird, sozusagen. Also diese Art von Aufruf hat diese Person getätigt, das ist eigentlich keine Person, weil das kann man automatisieren. In dem Moment, in dem man weiß, dass auf einer bestimmten Adresse, in dem Fall bei philo.at, ein Wiki läuft, das ist ein schönes Beispiel dafür, dass man zum Beispiel sinnvollerweise hier nicht Wiki hinschreibt, weil man es damit leichter erkennt, wenn man da irgendwas anderes machen würde, würde es vielleicht länger gedauert haben, bis er das herausgefunden hat, aber letztlich zu verhindern ist es auch nicht. Und jetzt kriegt er diese Infos, die ich Ihnen gerade gezeigt habe. Und was macht er jetzt? Er macht ein Sign-up und dann sagt er, und jetzt gib mir die Seite von der Userin Eliora Fack so und so, damit ich sie editieren kann. Das ist wieder ein ganz normales Kommando. Da müsste ich mich reinloggen. Sie können es ausprobieren. So, diese Seite kriegen Sie. Die Seite gibt es noch nicht. Er gibt Ihnen aber das Angebot, da was reinzuschreiben. Und wenn Sie das reingeschrieben haben und es zurückschicken, dann haben Sie die entsprechende Seite. Und was er reingeschrieben hat, der Bot, ist: Hi Mates, have a look at Make Money's Online. Maisheit. Das ist da drinnen gestanden. Das ist das Format, mit dem eine MediaWiki-Installation eine Webseite, HTTP-Adresse erzeugt. Und dann macht, also das hat das, dieses Edit hat er reingeschrieben und dann hat er noch einmal hier ein Kommando gemacht, Submit. Und mit dem Submit ist die Seite erzeugt worden. Sie können das mitvollziehen, wenn Sie die letzten Änderungen, die ich Ihnen ja auch schon ans Herz gelegt habe, nachverfolgen. Hier haben Sie die Anmeldung. Hier haben Sie die Anmeldung von der Eliora FEC um 37. Und Sie sehen, ja, haben Sie die Anmeldung. Und was Sie hier nicht mehr haben, nachdem ich die Seite gelöscht habe, bevor die gelöscht war, war hier dann die Seite, die reingestellt worden ist. Sie finden die Seite jetzt hier im Lösch-Logbuch. I might have a look at so und so. Das ist sozusagen der Vorgang. Genau, ich habe Ihnen noch nicht gesagt, und das können Sie sich aber auch leicht selber zurechtlegen, wie dann der Rausschmiss funktioniert. Der Rausschmiss funktioniert so, dass am 28. Oktober von dieser Adresse dieser Befehl abgegeben worden, zunächst einmal abgegeben worden ist. Der folgende Befehl, hier sehen Sie es, ausgehend von den letzten Änderungen, wo ich gesehen habe, dass es diese Änderungen gegeben habe, gab es den zunächst einmal den Befehl, schick mir die Spezialseite sperren, und dann den Befehl gegeben, diese ja, sperren, und von dort habe ich dann sozusagen die Benutzerin, Benutzer gesperrt, und hier schickt mir die Spezialseite, nicht die Spezialseite, sondern die Benutzerseite, Eliora FEC, und delete, also lösche diese Benutzerseite. Was ich im Hintergrund für diese Demonstration habe, warum ich es Ihnen zeigen wollte, im Kontext dieser Vorlesung, ist das Folgende. Sie sehen, wie Datenaustausch in Internetzusammenhängen eine Mischung, eine Hybridform zwischen Automatisierung und menschlicher Intervention ist und auch ein gewisses Kampfgebiet zwischen Automatisierung und menschlicher Intervention, und dass es wichtig ist zu sehen, dass wir diesen Typus von Problem, den ich Ihnen hier kurz exemplifiziert habe, diesen Typus von Problem hat es vor 30 Jahren in der Welt noch nicht gegeben. Das muss man sich wirklich immer wieder vor Augen halten, weil es doch so erstaunlich ist. Was ist der Typus von Problem? Der Typus von Problem besteht darin, dass Datenkommunikation, die im Prinzip für jede einzelne Person auf der Welt zugänglich ist, gesteuert, kanalisiert, gebraucht und missbraucht werden kann, auf der Basis simpelster Textabläufe. Das müssen Sie sich auch vorstellen. Das ist der entscheidende Unterschied zwischen Radio, Telefon und Fernsehen. Das waren sozusagen globale Netze, bevor es das Internet gegeben hat. Und diese globalen Netze, als sie entwickelt worden sind, waren auf der Basis von Analogie natürlich. Sie haben jede Menge Schrott im Fernsehen sehen können, wenn Sie wollten. Und der Schrott ist auch noch auf Ihren Fernsehapparat gekommen, wenn Sie es aufgedreht haben. Aber was einfach nicht stattgefunden hat, ist, dass Sie jede Menge Schrott auf Ihrem Computer kriegen, aufgrund von automatisierten Protokollabläufen in einem Datennetz, das so funktioniert, und das ist der wichtige Punkt, das sind die beiden Seiten, das so funktioniert, dass Sie überall hinreichen können, was würden wir heutzutage machen ohne E-Mail, und andererseits so funktioniert, dass auch die Richtung der Betroffenheit und sozusagen des Drinhängens in der Sache in einem Maße wichtig und entscheidend geworden ist, wie es undenkbar war vor nicht allzu langer Zeit. Der wichtige Punkt dafür, dass das notwendig, dass das möglich ist, ist die Digitalisierung im Zusammenhang mit den Internetprotokollen, also die Packet, das sogenannte Packet Switching als ein Prinzip der Datenkommunikation, der Datentransportation, und dieses Packet Switching im Rahmen nicht nur von digitalen Daten, in digitalen Datennetzen, sondern auch in standardisierten digitalen Datennetzen. Gehe sozusagen jetzt darauf über, Ihnen den Hintergrund des Technischen ein bisschen plausibel zu machen, auf das ich gleich kommen werde, auch sozusagen den geschichtlichen Hintergrund. Es gibt in einer Zeit, zu der ich mich noch sozusagen gut erinnern kann, gab es schon den entsprechenden über Modem und also über Modem gesteuerten und über bestimmte Mailboxen und Benutzer-Communities wie CompuServe oder American Online gab es schon digital vernetzte Gruppen mit Datenaustausch. Die Besonderheit dieser Gruppen aber war, dass das jeweils nach bestimmten technischen Spezifikationen, die einer Firma gehört haben, standardisierte Gruppenkommunikation war. Es war nicht einfach, von der einen Kommunikationsgruppe in die andere Kommunikationsgruppe zu kommen. Das waren sozusagen lauter Intranetze sozusagen, die für die man zahlen musste, in die man dann reingekommen ist mit einem Benutzerzugang und die sich jeweils einer eigenen Technik bedient haben. Auf der anderen Seite stand, das ist ja sozusagen irgendwo Common History, ich rufe es nur schnell auf, stand das US-amerikanische Verteidigungsministerium, das Pentagon, das eine Kommunikationsform entwickelt hat auf der Basis des Data des Package Switching und des der Data Kommunikation, die folgendermaßen aussieht. Voraussetzung erstens, die Netze, die wir verwenden, um zu kommunizieren, sind nicht ausfallsicher, sondern gestatten mehrfaches Routing sozusagen, also Kanalisierung in unterschiedlichen Dingen. Das schaut eher wie ein Spinnennetz aus als eine 1-zu-1-Leitung. Und Voraussetzung, es ist uns vollkommen egal, was in diesen Netzen transportiert wird. Wir wollen eine Technik, die überall eingesetzt werden kann, die nicht einer Firma gehört, sondern die ganz global funktioniert. Worauf sie draufgekommen sind, ist, was immer du reinspeist in diese Netze, welche digitalen Contents das immer sind, die werden aufgeteilt in Pakete. Jedes Paket kriegt eine Kennung und eine Adresse, eine Destinationsadresse und eine ganze Reihe von Beschreibungen, was da drinnen ist, und dann wird es auf den Weg geschickt. Die Pakete sind standardisiert und werden auf den Weg geschickt und werden durchaus, also suchen sich den besten Weg und kommen am Ende alle miteinander in der Destination an und werden dort wieder zusammengesetzt. Rein auf der Basiskommunikationsebene und werden dann dort weiterverarbeitet. Das ist das IP-TCP-Protokoll, IP-Internet-Protokoll, TCP, Transport Control Protokoll, das dem Internet zugrunde liegt. IP ist verantwortlich für die Splittung der Informationen in diese Datenpakete. Wenn Sie im Wiki unter IP-TCP schauen, finden Sie ein, zwei Seiten Sicherheit. Ich habe es jetzt nicht kontrolliert, ich habe in früheren Lehrveranstaltungen schon immer wieder darüber geredet. Das habe ich jetzt hier nicht weiter verlinkt. Und das TCP, Transport Control Protokoll, ist dafür verantwortlich, dass die erfolgreiche Durchführung des Datentransfers auch kontrolliert wird. Und wenn ein Paket verloren gegangen ist oder korrupt ist zwischendrin, wird es nochmals wieder angefordert. Also das ist das, die Funktion des IP-TCP. Damit haben Sie eine Möglichkeit gehabt, ganz egal in welchen Privatnetzen sie gewesen sind, eine Menge, und das ist, was ich Ihnen beschrieben habe, jetzt ist nur das Einfachste, dann eine Menge von standardisierten Kommunikationsabläufen zu verschiedenen Absichten auf der ganzen Welt aufzubauen. Diese standardisierten Kommunikationsabläufe nennt man Protokolle im Internet-Jargon, und es gibt Protokolle zum Beispiel für den Mail-Austausch, Protokolle für den Datentransfer-Austausch und Protokolle für den Web-Austausch. Das vom Web-Austausch kennen Sie, das ist das Hypertext Transport Protokoll, daher kommt HTTP. All diese Vorbedingungen erwähne ich Ihnen deshalb, weil, um jetzt vorauszugreifen auf das, wohin ich komme, am Ende dieses Kapitels meiner Vorlesung, was ich Ihnen dann so ein bisschen dramatisch oder sozusagen handgreiflich zeigen möchte, ist, dass die Grundlage von ganz wesentlichen freien Forschungsaustauschprozeduren, die wir haben und nützen können, um sie einzusetzen, gegen die genannten Tendenzen einer Kommerzialisierung. Die Grundlagen, an denen wir sozusagen an der Stelle dranhängen, sind im Prinzip genau von dieser Art. Ganz genau von dieser Art. Es handelt sich um Kommandos, die man automatisiert an bestimmte Adressen abgeben kann, mit dem an dieser Stelle allerdings segensreichen Zweck, dass da was Gutes passiert, statt dass ein Unsinn passiert, in meiner Wertschätzung natürlich. Die Abfolge, sozusagen die Infrastruktur, in die man sich hineinbegibt, in diesem Zusammenhang, ist genau dieselbe, die hier, sagen wir mal, missbraucht wird. Und die Frage allgemeiner Art, die sich an der Stelle ergibt, klarerweise, ist auch, was ist der Preis dafür? Was ist der Preis dafür, dass man eine Infrastruktur hat, um alle diese segensreichen Anführungszeichen Aktionen setzen zu können? Wie viel von dem kann und muss man zulassen, um eine flüssige und einen komprehensiven Austausch zu pflegen. Also das habe ich noch nicht gesagt, aber der Kollege, den ich rausgeschmissen habe, irrtümlicherweise, hat mich ganz zu Recht sich beklagt und hat gesagt, wie komme ich dazu, dass Sie über freien Datenaustausch reden, und dann ist das Erste, was Sie tun, Sie schmeißen mich da raus. Da kann ich ihm nicht mehr widersprechen in Wirklichkeit. Ich kann nur darauf hinweisen, dass es eben diese Abwägung gibt in dem Zusammenhang. Ich glaube, das reicht für diesen Zweck. Und Ich wende mich dem technischen Ding jetzt einmal direkt dazu, es sei denn, Sie wollen dazu noch was bemerken. Dann machen wir so, ich habe auf dieser Seite drei Überschriften, SGML, HTML und XML, und werden ein bisschen was erzählen von diesen drei Protokollen und Standards. Das sind, erinnern Sie, ich habe Ihnen den IP-DCP-Standard, habe ich Ihnen sozusagen völlig oberflächlich geschildert. Der Zweck davon war der, darauf aufmerksam zu machen, dass damit wir den positiven Effekt der Kommunikation weltweit haben, muss man sich an gewisse Basisregeln halten. Es ist für die Endbenutzerin immer wieder leicht, dem Irrtum zu verfallen, dass im Internet eigentlich die größte Freiheit herrscht, alles geht, Ausdrucksformen von bisher unerreichter Vielfältigkeit möglich und auffindbar sind. Das ist in einer Weise vielleicht richtig. Es muss aber dazu und vorangestellt werden, dass nichts von dem funktionieren würde, wenn es nicht diese 12 Ziffern gäbe, die ich Ihnen gezeigt habe und die Internetadresse definieren, und wenn diese 12 Ziffern nicht in der eindeutigsten und vollkommen rigidesten Art und Weise geregelt werden. Das ist das sogenannte, das ist die Adresse, die Adressen, die IP-Adresse, die Sie da auch gesehen haben, die ist notwendig damit, dass Sie irgendwo hinkommen und dass Sie von irgendwohin rauskommen. Diese Standards müssen Sie befolgen, damit, also da haben Sie keine Freiheit, an der Stelle sich herumzuspielen, weil Sie, wenn Sie sich an der Stelle herumspielen, ganz einfach ins Nichts greifen. Solche Standards gibt es auf der untersten Ebene, und solche Standards gibt es auch zum Beispiel im Zusammenhang mit dem HTTP-Protokoll, obwohl die schon einigermaßen aufgeweichter sind und da gibt es sozusagen Auswege. Sie brauchen eine Form von Standards, um eine entsprechend breit angelegte Kommunikation unterstützen zu können, und die IP-TCP-Standards waren erfolgreich darin, die verschiedenen Privatanbieter, siehe CompuServe, AOL, auszuhebeln, indem sie Standards angeboten haben, die, das muss man jetzt sagen, eben freie Standards waren. Das Pentagon hat experimentiert, und von dort aus ist es quasi aus dem Labor rausgesprungen und hat sich tatsächlich in freier Wildbahn dann durchgesetzt, an den Universitäten hauptsächlich. Und der wesentliche Punkt war, dass diese Standards niemandem gehört haben. Man musste nicht zahlen dafür, dass man sie verwenden kann. Sie waren vollkommen dokumentiert, jeder konnte sie umsetzen, der die entsprechende Hardware gehabt hat. Und an dieser Stelle hat sich, und sie waren effektiver aufgrund des Packet-Switchings und aufgrund der zusätzlichen Protokollangebote, die sich darauf aufgebaut haben. Diese Protokollangebote, die sich aufgebaut haben über das IP-TCP, die waren wiederum deswegen möglich und effektiv, weil klar war, dass die Basis nicht weggeht. Dass das, was sozusagen die Basis dieser Protokollkommunikation ist, niemandem gehört, von allen verwendet werden kann und darum verlässlich ist. Es kann nicht aus dem Verkehr gezogen werden plötzlich. Es kann nicht passieren, dass jemand sagt, wie es immer wieder natürlich vorkommt in einem normalen Geschäftszusammenhang, diese Firma ist übernommen worden und für dieses Produkt haben wir jetzt leider keine Verwendung, also bitte kaufen Sie das neue Produkt. Das neue Produkt bringt viel, viel mehr, wird Sie glücklich machen, aber leider können Sie mit dem alten jetzt nichts mehr tun. Ja? So in dieser Art, das wird nicht geschehen, das kann nicht geschehen auf dieser Grundlage. Und weil das auf dieser Grundlage nicht geschehen kann, gibt es eine Planungssicherheit, die sich so ausgewirkt hat, dass im Internet eben Datentransfer, E-Mail-Transport und so weiter auf eine verbindliche allgemeine Art und Weise eingeführt worden sind. Nun, das ist sozusagen die Kommunikationsinfrastruktur, um dorthin zu kommen. Und also ich habe jetzt nicht vom Web geredet, sondern ganz allgemein von der Entstehung des Internets, das ja längere Zeit vorher schon existiert hat, bevor das HTTP-Protokoll entstanden ist, erfunden worden ist von Berners-Lee. Was ich Ihnen jetzt nachhole, ist die Vorgeschichte von HTML. Darum ist HTML jetzt hier in der zweiten Position, denn HTML ist ein vergleichsweise oben drüber, also ein vergleichsweise später Aufsatz auf den Kommunikationsprotokollen des Internets. Und dieser Aufsatz kommt daher, dass der Berners-Lee in CERN, wie Sie vermutlich alle wissen, irgendwann einmal gesagt hat, schlägt vor, ein Kommunikationsprotokoll, mit dem es möglich ist, verschiedenste Computer, die mittlerweile am Internet verbunden sind, informationstechnisch auf eine geschickte Art und Weise zu kombinieren, sodass man nicht einfach Mails schickt, das hat es längere Zeit vorher gegeben, dass man nicht einfach eine Mail vom einen Computer zum anderen schickt, sondern dass man Informationsseiten vom einen Computer am anderen Computer zugänglich hat und dass diese Informationsseiten, das war ein ganz entscheidender Punkt an der Stelle, nicht einfach Text sein können, sondern auch im Prinzip schon Bilder, Töne, alles Mögliche, was multimedial sein kann und Ressourcen aller Art. Also ein Protokoll, das es einem gestattet, Informationsressourcen aller Art zur Verfügung zu stellen, dass Computer in verschiedenen Standorten Zugang darauf haben. Und als er diese Aufgabe vor sich gesehen hat, hatte er im Auge schon einen Bereich, eine technische Entwicklung, die bei IBM entstanden ist und die sich mit der Frage des Texttransfers über Computernetze auseinandergesetzt hat. Und der Name dieses Projektes, da gibt es eine eigene lange Geschichte, der Name dieses Projektes ist SGML, Standard Generalized Markup Language. Der Typ, der dafür steht, das erfunden zu haben, ist Charles F. Goldfarb. The Roots of SGML, A Personal Recollection, erzählt er Ihnen seine spezielle Geschichte, wie er dazu gekommen ist. Er war Rechtsanwalt und sozusagen Hobby-Rally-Fahrer und es ist ganz interessant herauszufinden, wie überhaupt die Fragestellung aufgekommen ist. Der wichtige Punkt ist, das ist eine Fragestellung gewesen in den späten 60ern, Anfang der 70er Jahre, die noch gar nichts mit dem Internet zu tun hatte, sondern die in seinem Fall etwas damit zu tun gehabt hat, dass die Rechtsanwälte, und das sind natürlich nur eine Gruppe von Leuten, die das Problem haben, dass die Rechtsanwälte sich vor der Aufgabe gestellt haben, es kommen immer mehr von diesen digitalen Dokumenten. Diese digitalen Dokumente kommen von allen möglichen Stellen. Es gibt eine Eingabe von einer Klientin, es gibt eine Eingabe von der Polizei, es gibt eine Eingabe von Justizapparat, und diese Eingaben gibt es in mehreren Varianten, und es muss und die Sachen müssen gespeichert werden und die müssen verändert werden, und man muss den letzten Zustand des jeweiligen Falles in Evidenz haben. Jahrhunderte und Jahrhunderte lang ist es so gewesen, dass man die bekannten Büroordner hat mit den entsprechenden Notizen, und ein Fall ist eben dokumentiert worden in den entsprechend dicken Konvoluten, und mit dem zunehmenden mit der zunehmenden Verwendung von digitaler Informationsübertragung stellt sich natürlich die Frage, wie geschieht das? Wie geht man hier mit den entsprechenden Dingen um, wenn ich plötzlich die Sachen als digitale Entitäten habe und nicht von der Post ins Haus getragen bekomme? Sie wissen, wie viele das lange gemacht haben und noch immer machen, man druckt es halt aus und legt es ab, aber auf die Dauer ist das nicht sehr inspiriert, klarerweise. Die Frage ist aber bedeutend und wirft komplett neue Dinge, neue Probleme auf. Und ich sage Ihnen ein Problem aus meiner gegenwärtigen Forschungspraxis, damit Sie sehen, dass das noch in vergleichsweise avancierten IT-unterstützten und IT-kompetenten Forschungsteams noch immer ein großes Problem ist. Ich glaube, ich habe schon mal erwähnt, dass ich ein EU-Projekt über Open Access habe, mit dem unter anderem diese Vorlesung auch zusammenhängt. Die EU verlangt in jedem halben Jahr einen Progress Report und jedes Jahr einen Report. Ich bin in derselben Situation wie der Rechtsanwalt Goldfarb in den 70er Jahren. Es sitzen Leute in Rom, in Paris, in Bergen, in Frankfurt und in Wien, und sie schicken mir Dokumente, die ich zusammenfassen soll, zu einem Progress Report. Da das digitale Dokumente sind, sollte man glauben, dass man die alle dann einfach schön zusammentun kann und einen schönen Progress Report schreiben. Das ist eine fromme Wunschvorstellung. Solche Progress Reports, speziell in unserem Fall, enthalten zum Beispiel Aufstellungen, Tabellen. Ich rede jetzt mal gar nichts von Text, vielleicht geht es da noch, aber es sind einfach Tabellen. Tabellen, die enthalten zum Beispiel die Angabe von Mitarbeitern, Mitarbeiterstunden, Time Schedules oder was immer. Es gibt im gewöhnlichen Gebrauch, kann ich jetzt nicht sagen, aber im Gebrauch dieses Projektes mit 7 Mitarbeitern, mit Sicherheit 7 verschiedene Arten Tabellen zu generieren, in dem entsprechenden Zweck, die alle die schöne Eigenschaft haben, dass sie, wenn sie sie an ihrem Computer ansehen, gut ausschauen. Sie haben die weniger schöne Eigenschaft, dass, wenn sie sie an einen anderen Computer schicken, nicht mehr sehr deutlich ist, was dort passiert. Weil, und warum? Weil die Kommandos, die Sie in Ihrem Computer haben, um eine schöne Tabelle zu erzeugen und die, wenn es gut geht, auch zu drucken, diese Kommandos von Computer zu Computer verschieden sind. Also es gibt natürlich Familien, wo sie gleich sind, es gibt Macs, es gibt Windows-Maschinen, es gibt Unix-Maschinen, es gibt auf Windows-Maschinen unterschiedliche Programme, es gibt unterschiedliche Versionen von Programmen. Kurzum, Sie kriegen Tabellen, die Sie zusammenfassen sollen in einem Report, und der sozusagen als Report jetzt homogen sein soll. Und wenn Sie versuchen, mit jedem beliebigen Textverarbeitungsprogramm, das Sie am Ende haben, diese Tabellen richtig einzuordnen, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, und in unserem Fall ist die Wahrscheinlichkeit sozusagen sagen 100% gewesen, dass irgendwelche Tabellen Ihnen das gesamte Dokument ruinieren, weil da drinnen in der Generierung der Tabelle Kommandos drinstehen, die aus einer Umgebung kommen, die nicht die Umgebung ist, die ich verwende und die an der Stelle ihr wenig erforschtes Eigenleben produzieren, sodass sie, das ist jetzt alles der Vorbericht darüber, worin die Schwierigkeit besteht, sodass sie darin, und da, also das, was ich Ihnen jetzt gesagt habe, können Sie sich vorstellen, auch in dem Sinn, dass Ihnen, dass jemand eine Diskette in ein Briefkuvert steckt und in die Diskette schickt, da brauche ich das Internet nicht dazu. Das ist sozusagen jetzt in einem gewissen Sinn noch immer die Situation für Datenaustausch auf der Basis von Word-Programmen, Textverarbeitungsprogrammen der verschiedensten Provenienz. Wir sind in einem gewissen Sinn jetzt nicht weiter. Das ist, wir sind aber in einem anderen Sinn vielleicht doch weiter, denn die eben beschriebene Problemstellung war die Ausgangsproblemstellung von Charles Goldfarb, anhand derer er so etwas wie eine Generalized Markup Language entwickelt hat. Und die ist eine Antwort auf die Probleme und für mich fasziniert das immer, das ist auch eine wirklich philosophische Herausforderung, sich an der Stelle damit ein bisschen näher zu beschäftigen. Denn was Goldfarb und seine Mitarbeiter an der Stelle gesagt haben, war das Folgende, und das ist der erste wichtige konzeptuelle Einschnitt in dieses Problem. Die Schwierigkeiten entstehen durch das sogenannte prozedurale Markup. Das nennt man, das ist der Fachausdruck, prozedurales Markup. Was ist das? Texte sind nicht in der digitalen Datenkommunikation etwas, was einfach nur auf einem Level passiert. Wenn ich nehmen wir das Beispiel, das ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel, gehen wir noch einmal vor die digitale Datenkommunikation. Nehmen wir das als Beispiel für irgendeinen Text, für einen Buchtext oder sowas, und man sagt, das ist doch alles Text. Es ist wahr, das ist alles Text, aber wir haben bestimmte Probleme nicht gehabt und nicht gesehen, solange wir keine Digitalisierung gehabt haben. Die Probleme, die bestehen darin, dass Sie, wenn Sie sich das anschauen, sehen, da gibt es nach rechts gerückte fette Textbestandteile, da gibt es kleiner gedruckte Textbestandteile, die in Spalten formuliert sind, da gibt es sozusagen eine Überschrift, da gibt es ein Logo. Das sind alles Textbestandteile, das können Sie sozusagen alles an dieser Stelle normal als Text nehmen. Aber es ist nicht nur Text, sondern die bestimmte Auszeichnung von Text, erstens einmal, also fett, rechtsbündig oder sowas ähnliches, und es ist inhaltlich kodiert. Wenn das Ding fett ist, dann heißt es in der Regel, Achtung, wichtiger, Blickwand oder sowas ähnliches. Diese Sachen funktionieren in ganz traditionellen Texten natürlich auch. Man kann noch eine Stufe nach hinten gehen und kann sagen, es geht jetzt nicht nur um diese augenfälligen Dinge, sondern, wenn Sie mal mittelalterliches Manuskript gesehen haben, die haben zum Beispiel, wenn Sie Pergament verwendet haben, eher noch ein Platzproblem gehabt. Also da hat das Papier echt was gekostet. Das war ein zusätzliches Schwein für ein größeres Dokument. Und dann haben die nicht den Luxus gehabt, sich Zwischenräume und Absätze zu leisten. Also zu diesem Zeitpunkt hat man hat man dir nichts freigelassen. Ja? Wenn das Pergament was kostet, dann schreibt man das vollkommen aus. Und die mittelalterlichen Manuskripte, wenn Sie sich welche anschauen, oder wenn Sie das in Stein meißeln zum Beispiel, dann ist das eine gehörige also eine Gewichtszunahme. Die haben diese Leerstellen nicht. Was bedeutet, darum sage ich es Ihnen, dass auch die Leerstellen, die genügend gesetzten und präzise gesetzten Leerstellen an dieser Stelle Informationen zum Text sind. Das stört uns oder sagen wir, betrifft uns nicht mehr so besonders, weil wir alle gelernt haben in der Volksschule mit dieser eigentümlichen Mischung aus, das sind einerseits normale Buchstaben, aber von diesen normalen Buchstaben gibt es auch bestimmte Eigenschaften, also fett oder kursiv, und diese bestimmten Eigenschaften von ganz normalen Buchstaben tragen nun wiederum auch bestimmte Qualitäten in der Textstrukturierung. Das kennen wir alles, und die große Frage ist, wie überträgt sich das in die Computerwelt? In der Computerwelt gibt es die Characters, SC-Characters und dann UTF-Characters, Unicode-Characters. Und diese Characters sind, wir sind an der Stelle quasi in der Erfindung, in der Neuerfindung von Text im Computerkontext. Diese Characters sind zunächst einmal ganz genauso auf einem Level wie die Characters der in der Gutenbergschen Typenkasten. Die sind alle auf derselben Ebene, A, B, C, D, E und fremdländische Kennzeichen und sowas ähnliches. Da haben wir zunächst einmal von der Grundvorgabe her gleiche Ebene, so wie die gleiche Ebene der Buchstaben hier. Nun, wenn man den klassischen Buchdruck nimmt, dann ist klar, dass man im klassischen Buchdruck, das ist natürlich nicht hier der Fall, da haben wir, das ist natürlich alles schon digital gesteuert, aber im klassischen Buchdruck, wenn du eine fette Schrift um zwei Größen mehr haben wolltest, dann brauchtest du eine Schrifttype, die genau das präsentiert hat. Du brauchtest zusätzliche Typen. Und an dieser Stelle eben auch konntest du nur die Überschriften haben, für die du auch die zusätzlichen Typen gehabt hast. Das ist für den Computergebrauch von vornherein nicht attraktiv gewesen, sondern was hat man im Computerbereich gemacht? Man hat etwas übernommen, was im klassischen Printbereich auch schon vorgeprägt war, nämlich in den editorischen Bemerkungen zu einem Manuskript. Gehen wir von der Schreibmaschine aus. Die Schreibmaschine hat eine bestimmte begrenzte Anzahl von Typen gehabt. Und der Editor, der das Manuskript für den Druck bereitgestellt hat, hat dann zum Beispiel eine Marke dorthin gemacht, hat es gewählt, und gewählt hat geheißen, sagen wir mal, das gehört Italics gesetzt, und der Setzer oder die Setzerin hat dann aus ihrem Bestandteil, aus ihrem sozusagen Kasten, aus ihrem Typenkasten, an der Stelle für dieses Wort die entsprechenden anderen Typen gewählt. Das war sozusagen Markup unter Bedingungen der Gutenberg-Drucktechnik. Diese Art oder Markup jetzt hier einziehen oder sowas ähnliches. Also die Einrichtung von Schreibmaschinenmanuskripten für den Druckvorgang ist mit Hilfe solcher Markierungen erfolgt, und die Einrichtung, und jetzt sind wir im digitalen Bereich, die Einrichtung von Textdarstellung auf der Basis von Inputs, von sozusagen digitalisierten Inputs, zum Beispiel über ein Keyboard, ist ebenfalls durch Markierungen erfolgt. Und diese Markierungen haben denselben Zweck zunächst einmal gehabt, nämlich den Zweck an der Stelle zum Beispiel einen fetten Druck zu machen. Wie tut man das aber? Wie macht man das, wenn man nicht ein Papier hat, wo man mit dem eigenen roten Bleistift dazu schreibt, was an der Stelle entstanden ist, ist die Praxis der Metadaten. Der Metadaten für einen Text unter Kennzeichnung des Taggings, der Auszeichnung eines Texts durch Metadaten. Was versteht man darunter? Wir haben zur Verfügung noch nach wie vor einen beschränkten Typensatz, so Charactersatz. Wir müssen innerhalb der Characters, die wir besitzen, welche herausfinden, die wir sonst nicht brauchen und die uns eine bestimmte Arbeit leisten. Die Arbeit, die sie uns leisten, besteht darin, eine Spezialsignalfunktion zu haben. Diese Signalfunktion besteht darin zu sagen, hoppla, das, was jetzt kommt, muss auf eine bestimmte Art und Weise anders behandelt werden, als es einfach auf den Monitor zu werfen oder ganz einfach zu drucken. Bevor ich Ihnen das hochabstrakt sage, zeige ich es Ihnen vielleicht nochmal bei anlässlich des Eliora-Beispiels, wenn Sie sich ansehen, Sie sehen, Sie haben hier Teile rot, nicht? Einiges von den Kommandozeilen ist als rot dargestellt worden. Wie funktioniert das? Das ist jetzt hier der Wiki-Code für diese Seite. Das sind alles Zeichen, die ganz einfach dargestellt werden. Und dann finden Sie jetzt hier diese eckigen Klammern, eckige Klammer auf, eckige Klammer geschlossen und parallel zu diesen eckigen Klammern hier diese eckigen Klammern. Und diese eckigen Klammern sind eine, in eckigen Klammern befinden sich Markups. Das ist eine Tradition, die bei SGML begonnen hat, die in HTML weitergeht und die in XML weitergeht. Diese eckigen Klammern sind konventionell Signale davon, jetzt passiert etwas anderes als einfach die Wiedergabe von Text, jetzt muss was passieren. Die jeweilige Anwendung, die mit sowas gefüttert wird, wenn es die richtige Anwendung ist, weiß hoffentlich, was sie damit tun soll, was enthält diese Anwendung, diese Anweisung. Diese Anweisung sagt, alles was jetzt nach der rechtseckigen Klammer kommt, sollst du als eine Schrift auffassen und dir die Farbe Rot geben. Und zwar bis dorthin, wo die Anweisung wieder aufhört, nämlich hier. Die Anweisung heißt sozusagen Font. Die Color ist diese Color und das ist das Ende der Anweisung. Das ist ein klassischer Fall von Tagging, also Kennzeichnung, und es ist eine Meta-Aussage über diesen Text, weil sie an dieser Stelle dem jeweiligen Programm sagt, es soll mit diesem Text etwas tun. Ich rede jetzt noch immer von einem prozeduralen Markup. Sie haben jetzt vielleicht auch verstanden, warum ich prozedural gesagt habe. So muss ich wieder hinarbeiten. Ja. Warum ich prozedural gesagt habe, weil es an der Stelle darum geht, im digitalen Bereich Anweisungen zu schreiben, die eine bestimmte Maschine durchführen kann, um einen bestimmten Effekt mit einem digital vorliegenden Text hervorzubringen. Also in Rot einzufärben. Die Schwierigkeit meiner Darstellung mit dem EU-Forschungsprojekt ist die, dass es auch solche prozeduralen Anweisungen gibt, um Tabellen zu erzeugen. und dass diese prozeduralen Anweisungen durchaus nicht so einfach sind, wie das mit der Farbe, sondern durchaus sehr kompliziert sein können und von einer Maschine verstanden und von einer anderen Maschine, Anführungszeichen, nicht verstanden werden können, sodass ich von Maschine zu Maschine in den Dschungel der unterschiedlichen Umsetzungen solcher erwünschten Formatierungen von Text komme. Das Problem hatte ich nicht in früheren Zeiten. Wenn Sie eine Tabelle gehabt haben oder ein Inhaltsverzeichnis, nehmen Sie ganz einfach ein Inhaltsverzeichnis. Ein Inhaltsverzeichnis haben Sie dorthin setzen müssen, das haben Sie dorthin gemacht, dann war das Inhaltsverzeichnis dort, das ist dort gesessen bis in alle Ewigkeit und konnte sich nicht verbreiten im Sinn davon, dass Sie das Inhaltsverzeichnis als Inhaltsverzeichnis jemandem anderen geschickt hätten und gesagt haben, na, tu da mal schnell was dazu oder integrier das mal. In dem Moment, in dem die Tabellen nicht ganz einfach dort abgedruckt werden, sondern als Tabellen flexibel sind, weil sie auf Prozeduren der Darstellung entstehen, habe ich die größere Variabilität und die größere Schwierigkeit in der divergenten und diversifizierten Computerlandschaft. Und jetzt kommt der zweite Fachausdruck. Und das ist das generische Markup. Das Generic Markup im Gegensatz zu dem prozeduralen Markup. Das Generic Markup ist etwas, was eine Ebene, eine Abstraktionsebene drüber ist. Und was sagt, das Generic Markup, kurz gesagt, sagt sozusagen nicht, druck das in die Mitte und fett, weil wir wissen ja alle, das soll eine Überschrift sein, weil das druck das in die Mitte und fett ist abhängig von den jeweiligen Systemen, sondern das Generic Markup sagt Überschrift. H1, werden Sie vielleicht kennen, nicht? H1, berühmte HTML Generic Markup, betrachtet das als die größte dir zur Verfügung stehende Überschrift. Damit habe ich etwas gewonnen und etwas verloren. Wenn Sie jemanden, wenn Sie in einem sozusagen bescheidenen, in einem bescheidenen Textverarbeitungsprogramm H1 wichtig H1 eingeben, dann haben Sie da H1 wichtig H1. Ich weiß nicht, was es damit machen soll. Es ist überhaupt nicht klar, was das soll. Sie brauchen ein bestimmtes Programm, um das umzusetzen. Das ist anders als bei einer Textverarbeitung oder im normalen Schreibverkehr. Wenn Sie in irgendeiner Textverarbeitung das Ding in die Mitte setzen, sagen, in die Mitte und groß und am Anfang steht, dann wird in diesen Textverarbeitungsprogrammen eine Überschrift erzeugt werden, die Sie herzeigen können als Überschrift. Wenn Sie nicht das entsprechende Programm haben, in dem speziellen Fall einen Webbrowser, der weiß, was er mit dem anfängt, mit dem H1, dann können Sie mit dem H1 die Effekte nicht erzielen, die Sie erzielen wollen. Das heißt, Sie sind auf der einen Seite nicht mehr so allgemein, und sind angewiesen auf bestimmte Verarbeitungsweisen und Programme. Auf der anderen Seite haben sie eine neue Freiheit und diese neue Freiheit besteht darin, das können Sie beim Browser gut ausprobieren, in den verschiedenen Browser, das werden Sie alle schon bemerkt haben, dass nun das Folgende passiert. Gesetzt den Fall, Sie haben Programme, die wissen, wie Sie mit der Anweisung H1 umgehen, die das also nicht so verwenden, dass Sie sagen, Mitte, Bold und was weiß ich, 15 Punkt, dann haben Sie Folgendes erzielt. Diese Browser haben eine doppelte Aufgabe oder leisten eine doppelte Aufgabe. Einerseits verstehen Sie, unter Anführungszeichen ist wieder verstehen, dass dieses H1 die Kennzeichnung eines Textteils in einen bestimmten logischen Zusammenhang ist. Das ist der Überschriftszusammenhang. Und dass das eine solche Kennzeichnung ist, verstehen alle Browser. Da können Sie jetzt Internet Explorer, Opera, Chrome, Netscape nehmen. Die verstehen alle, dass es sich hier um die wichtigste Überschrift ist, die ihnen handelt, die ihnen zur Verfügung steht. Zweitens aber müssen die natürlich auch noch immer dieselbe Aufgabe erfüllen, nämlich die Überschrift irgendwie darstellen. Wie sie die Überschrift darstellen, variiert aber von Browser zu Browser. Welche bestimmten Fonts sie nehmen, welche Größe sie nehmen, wie das dargestellt wird, wie die Seite vom Ganzen her ausschaut, das schaut unterschiedlich aus von den verschiedenen Browsern. Aber die logische Struktur ist erhalten. Das heißt, Sie kriegen an der Stelle eine Textgestalt, die den logischen Aspekt, den strukturellen, sagen wir mal, logisch im allerweitesten Sinn, den Struktureffekt dieses Dokuments erhält auf alle Seiten und auf alle Umsetzungen, die aber die Form, wie das im Einzelnen jetzt dann ausschaut, davon abtrennt. Es fällt eben nicht mehr zusammen, Mitte und 12 Punkt, Bold ist Überschrift, sondern es ist eine Überschrift und wie du die Überschrift darstellst, das ist eine Sache des jeweiligen Browsers. Und damit hast du eine Möglichkeit gefunden, die Vergleichbarkeit und Standardisierung, die wir gerne hätten, in der Darstellung von Texten zu gewährleisten und dabei gleichzeitig eine Flexibilität beizubehalten auf dem Bereich der Darstellung. Also, und SGML ist, um das jetzt hier anzuschließen, auf eine einfache Art und Weise erklärt, SGML ist ein Regelwerk, das dir gestattet, Kennzeichnungssprachen zu entwerfen. Wie sollen diese sonderbaren Sprachen, die Metadaten enthalten, die eckigen Klammern enthalten, wie sollen die ausschauen? Wie legt man das an? Das muss standardisiert werden. Da kann sich nicht jeder was einfallen lassen. Also im Prinzip konnte sich natürlich jeder was einfallen lassen. Es hat einen Zeitpunkt gegeben, da hat es zum Beispiel so funktioniert. Ich habe selbst noch meine Habilitation auf sowas getippt. Doppelpunkt am Anfang der Zeile heißt Signal, Achtung, jetzt kommt eine Anweisung. Warum? Weil Doppelpunkte am Anfang einer Zeile in der Regel im Text nicht vorkommen. Das ist so ähnlich wie der Klammeraffe bei der E-Mail entstanden ist. Der Klammeraffe mit einem Klammeraffen sagen Sie in der Regel jemandem nichts. Den brauchen Sie normalerweise nicht in Ihrer E-Mail-Kommunikation. Darum ist der gewählt worden als ein günstiges Beispiel für die Adressgenerierung. Das heißt, es gibt einfach Maschinen, hat Maschinen gegeben, da hat es geheißen, Doppelpunkt am Anfang, B heißt, was an der Zeile weiterkommt, Bold. SGML ist ein Standard, der das zum Beispiel nicht enthält. Der das nicht enthält, der einen anderen Vorschlag macht. Macht einen Vorschlag, wie sich solche Markup-Languages überhaupt konstruieren lassen sollen. Und da gibt es viel dazu zu sagen. Das ist jetzt nicht nur auf der Ebene des Layouts. Ich komme nächstens dann nochmal darauf zu sprechen. Und die eckigen Klammern, die ich Ihnen gezeigt habe, sind ein entsprechendes Beispiel von etwas, was konform ist, SGML-konform ist. SGML sagt, wenn du Meta-Kennzeichnungen machst, dann verwende diese Art von Notation. SGML ist nicht eine eigene Sprache, SGML ist nicht eine Kennzeichnungssprache, dann müssen Sie den Unterschied festhalten, was ich Ihnen gezeigt habe. Und alles, was ich Ihnen zeigen kann auf einem Computer, sind Einzelumsetzungen von solchen Einzelansprachen. SGML ist nicht eine solche Einzelumsetzung, sondern SGML ist sozusagen das Kochbuch, wie Sie solche Sprachen konstruieren. Nach welchen Prinzipien, was für Erfordernisse da sind und nach welchen Prinzipien das stattfinden soll. Und eines der ersten Prinzipien ist also zu sagen, wenn du solche Markup-Sprachen hast, dann unterscheide Prozedurales von generischem Markup und verwende ausschließlich generisches Markup. Das heißt, es ist pfui nach SGML, ist es zum Beispiel pfui zu sagen, was bei HTML möglich ist, da kommen wir mal noch darüber, HTML ist eine, so vor allem wie es sich lange entwickelt hat, kommt aus SGML, reichert es aber an mit einer ganzen Reihe von praktischen Dingen, die schön sind, wenn man sie gerade jetzt braucht, die aber verstoßen gegen die klare Trennung von Form und Inhalt. Also zum Beispiel als ein Attribut 12 Punkt, das was in HTML möglich ist, dass man auf eine in einen Source Code einer Webseite schreibt, wie groß das Ding sein soll, das ist pull nach SGML, weil das genau eine Anweisung für eine Endumsetzung ist, die man nicht da drinnen haben will. Also erstes Prinzip von SGML, generisches Markup, das sich orientiert an der allgemeinen Dokumentstruktur. Welches Schicksal dieses Dokument dann hat, wenn es umgesetzt wird, steht auf einem anderen Blatt. Das macht die Sache halt einfach auch mühsam. Das muss man gleich als erstes dazu sagen. Das ist auch der Grund, warum in HTML das alles wieder oder tendenziell immer gerne reingeflossen ist in das File selbst, weil nach der reinen Lehre hat man das generische Markup und dann hat man einen zweiten Prozess. Dieser zweite Prozess ist verantwortlich dafür, dass das, was man allgemein beschrieben hat, im Einzelnen unter bestimmten Umständen umgesetzt wird. So viel mal zu den SGML-Zusammenhängen und was ich Ihnen als Übernächstes zeige, ist dann, ich habe Ihnen hier, es gibt massenhaft von Informationen, auf die ich dann auch vielleicht ein bisschen eingehe, ist diese Gentle Introduction to SGML, die ein Standard davon ist, aber was ich, wenn wir schon begonnen haben mit dem Business-Aspekt und mit dem Wirtschaftsthema, dann will ich Ihnen doch jetzt auch noch ein bisschen was aus der Wirtschaft zeigen. Und zwar hängt es da zusammen mit diesem Bild. Das Bild habe ich einfach rausgeschnitten aus dem Dokument, das hier vorhanden ist, das ich dann auch gleich aufrufen werde, aber vorher will ich es noch einfach mit dem Bild versuchen. Dieses Bild, die Andrea Adelsburg hat sich ja die ausgesprochen amüsante und witzige Aufgabe gesetzt, jede Vorlesung mit einem eigenen Bild zu versehen in der Audiothek, und ich habe mir gedacht, ich kann sie heute nicht ohne Bild lassen und habe Ihnen darum dieses Bild hier präsentiert, welches der Anfang der Betriebsbroschüre von Kühne und Irgendwas ist, für die es den entsprechenden Link gibt. Und das Bild ist aus mehreren Gründen, glaube ich, also doch recht instruktiv. Das erste ist, ich habe mir den Spaß gemacht, der Diskussion über geistiges Eigentum und Copyright und Copyright-Verletzung an dieser Stelle ein bisschen anzudeuten. So ähnlich wie ich Ihnen das letzte Mal gesagt habe, der Transcript-Verlag sagt, kein Bestandteil dieses Buches darf irgendwie veröffentlicht werden und mit keiner Technik, die im 22. Jahrhundert entstehen wird, wiedergegeben werden. Im Prinzip habe ich mir gedacht, okay, ich habe die Verlagsbroschüre. Die Verlagsbroschüre enthält dieses Bild, das ist ein hervorragendes Bild, sage ich gleich was dazu, das ist Das ist ein ganz großartiges Bild und ich wollte es hier zur Verfügung stellen. Bis ich drauf gekommen bin, ist gesperrt. Das heißt, das kann ich aus dem PDF nicht rausnehmen, zumindest mit meinen Mitteln nicht, ganz zweifellos deswegen, weil es ein hervorragendes Bild ist. Und es ist ja auch, wie man gleich sehen wird, wirklich was dahinter. Da kann man schon sagen, da hat jemand Energie erzeugt. Naja, was macht man unter diesen Umständen? Man erzeugt ein Bild, das heißt, wenn Sie noch, wie Sie leicht sehen können, das heißt, a record from my desktop. Und wie es sich ergibt, ist diese Darstellung meines Desktops gerade auch geprägt dadurch, dass ich in dem Adobe Reader dieses Bild aufgerufen habe. Das heißt, es ist eine Darstellung meines Desktops, welche unter anderem dieses Bild enthält. Sie können auch sehen, dass davor, dahinter läuft noch ein anderes Programm. Ja. Das Hinterprogramm sieht man jetzt nicht. Okay, lassen wir es dabei. Das war jetzt sozusagen die eine kleine Geschichte. Jetzt ist die Frage die, warum ist das so interessant? Und warum, also für meine Zwecke ist das eine Kunstinstallation und dient für mich dazu, weil ich doch auch immer wieder sagen wir mal, Anti-Business-Äußerungen mache, muss ich das an der Stelle schon noch sagen, bestimmte Werbe- und Präsentationsaktionen sind nicht zu unterscheiden von Kunstaktionen. Also wenn Sie das im Museum sehen und mir nicht sagen, dass das von der Firma ist, dann erzähle ich Ihnen eine halbe Stunde lang etwas über die Collagen in der modernen Kunst und warum die so wichtig sind. Und warum die philosophisch interessant sind. Also da gibt es verschwimmende Grenzen. Warum ist das interessant? Von wirklich hohem philosophischen Potenzial. Das sind Stiegen. Das sind prozedurale Stiegen, will ich mal so sagen. Lauter prozedurale Stiegen. Das ist eine prozedurale Stiege, das ist eine prozedurale Stiege, das ist eine prozedurale Stiege, das ist eine prozedurale Stiege. Was meine ich mit prozeduralen Stiegen? Das sind Darstellungen von Stiegen, die es irgendwo gibt. Die sich an der, fotografisch sozusagen dokumentieren lassen. Wenn ich jetzt so anfange zu sagen, okay, es gibt so verschiedene Arten von Stiegen, meine erste Assoziation, wenn ich hier stehe und diese Aussage treffe, ist, im vergangenen Semester bin ich hier gestanden und habe dort fünf verschiedene Sesseln und diese Sesseln haben sie alle sehr anders, sehr anders ausgesehen und ich habe die Frage gestellt, was verbindet eigentlich diese fünf verschiedenen Sesseln, was macht das eigentlich aus? Vor einem Semester war das eine Frage im Zusammenhang mit der Platon-Interpretation, Platon- und Wittgenstein-Interpretation, weil es eine klassische philosophische Fragestellung ist, was ist das Wesen von Stiegen, Sesseln, Gutheit, Frömmigkeit, Pferden, Menschen, was immer sie wollen. Die klassische philosophische Frage sehen wir ab von den prozeduralen Aspekten. Stiegen können halt sehr unterschiedlich ausschauen. Und fragen wir uns, was haben die gemeinsam? Was ist das Generische? Es liegt im Generischen, liegt schon drin, Genus, ist schon diese Typologie. Die Typologie hängt zusammen mit der Idealvorstellung, mit dem Vorgegebenen, mit der Idee. Und in der Sesselproduktion, in der Sesseldiskussion, vergangenes Semester, habe ich eines, Sie können es nachlesen, ausgeführt, wie diese Form von Allgemeinfrage, die nach dem Sessel geht, in die Philosophie hineinführt und welche Probleme es in der Philosophie hat. Das erweitere ich jetzt durch einen weiteren Aspekt. Und der weitere Aspekt ist, dass das Generische der Stiegen zunächst einmal natürlich so ähnlich aussieht wie das Generische des Sessels. Nämlich die Frage danach ist, es ist mir jetzt nicht wichtig, wie der Sessel im Einzelnen ausschaut, wichtig ist, dass es ein Sessel ist. Das, oder eine Stiege ist, das hat genau dieselbe Struktur wie Es ist mir nicht wichtig, ob deine Überschrift jetzt in der Mitte ist und 15 Punkte hat oder ganz links ist und 20 Punkte hat und bold ist. Das ist mir jetzt nicht wichtig. Wichtig ist mir, dass es eine Überschrift ist. Und dass es eine Überschrift ist, das erfasse ich mit dem generischen Marker. Und das ist der Zweck dessen, was Sie hier sehen. Darum finde ich das doch wirklich extrem pfiffig. Das ist eine, das ist sozusagen das Meta Language Markup. Das Meta Language Markup Stairs. Das ist nicht sehr korrekt. Die eckigen Klammern und der Slash hier sind korrekt. Das andere ist schon nicht mehr korrekt. Das ist sozusagen eine freie Variation darüber, über das Thema. Aber was es anzeigt, ist sehr, sehr pointiert. Das heißt, dass wir in dem Moment, in dem wir eine Fragestellung haben, wie, was ist denn vergleichbar zwischen all diesen verschiedenen visuellen Erscheinungsformen, haben wir etwas, was wir technisch beginnen so umzusetzen, nämlich dass wir sagen, Achtung, Rufzeichen, es handelt sich jetzt um einen Inhalt, es handelt sich um einen Inhalt, der jetzt kommt, und der Inhalt, der jetzt hier kommt, hat diesen und diesen Namen. Und mehr sage ich nicht. Ich sage nur, dass das ist sozusagen der Inhalt. Diese Form von Formalkennzeichnung ist natürlich, hier sieht man es auch irgendwie auf den ersten Blick, ist natürlich in einer gewissen Weise sozusagen glatte, nutzlose Willkür. Ja? Weil was ich hier von Stairs wissen will oder sagen kann, wenn ich nur das hier habe und wenn ich die ganzen Stairs, die ich hier anschauen kann, nicht habe, ist praktisch nichts. Das ist eine Kette von Buchstaben hintereinander, wenn ich nur das hier sehe. Es ist eine Kette von Buchstaben hintereinander, genauso wie wenn ich habe Heading oder Head oder Überschrift und das Ganze in solche Meta-Tags hineinschreibe, nichts über eine Überschrift gesagt habe. Überschriften leben in bestimmten Texten unter bestimmten Formatierungen. Dieses Leben habe ich nicht erfasst, wenn ich sage, es ist eine Überschrift. Stiegen gibt es in vielen Ausfertigungen, nichts davon habe ich erfasst, wenn ich sage Stiege. Sie sehen an der Stelle ein platonisches Problem, ein entscheidendes platonisches Problem, nämlich, das besteht darin, ich könnte lange, lange drüber reden, ich komme immer wieder in das hinein, weil ich es auch wirklich spannend finde. Die eine Frage ist, Testfrage im Intelligenztest, was sehen Sie hier gleich? Sie sehen hier dieses Bild, was ist in dem Bild abgebildet? Ja? Kleine Kasteln und schwarz und da ist was Rundes. Wenn Sie nicht den Begriff Stiege haben, dann werden Sie nicht sagen können, da gibt es vier Stiegen. Die vier Stiegen sind ziemlich unterschiedlich, färbt von der Farbe her, wir können es natürlich beliebig weiter unterschiedlich machen. Und die Aufgabe, um die es geht, nicht, ist sich hineinzubegeben in den Bereich, wo Sie einerseits hängt wechselseitig voneinander ab. Sie brauchen sowas wie ein Training, einen Begriff, ich will mich da jetzt gar nicht festlegen, von Stiege, damit Sie sagen können, ha, da gibt es ja vier Stiegen hier. Und auf der anderen Seite werden Sie mit dem Begriff allein, wenn Sie ihn nicht anwenden können, wenn Sie nur das Wort Stiege haben, werden Sie nichts machen können. Es ist beide Teile sind voneinander abhängig. Und das ist das Letzte, was ich an der Stelle sage. Wenn Sie jetzt hier statt Stiege Text haben, dann ist das genauso wenig aussagekräftig natürlich wie Stiege. Und SGML besteht jetzt darin, auf eine formale Art und Weise Strukturen zu definieren innerhalb dieses gesamten Meta-Zusammenhangs, Strukturen zu definieren, die es Ihnen möglich machen, die orientiert sind an gewöhnlichen Texten und die es Ihnen möglich machen, Texte entweder zu produzieren oder zu charakterisieren, die wir normalerweise als Texte kennen, und auf eine maschinell behandelbare Art und Weise zu formalisieren. Und das wiederum ist notwendig, damit man zu freien zum Austausch freier Forschungsresultate über das Internet kommt, weil dazu brauchen Sie diese Art von Standards. So viel bis zum nächsten Mal.